Ich habe mir extra für die Predigt heute ein neues T-Shirt gekauft. Will das lesen? Think different. Denke anders. Das ist übrigens ein ganz biblischer Gedanke. Steht so ähnlich im Römerbrief, Römer 12, Vers 2. Nur ein bisschen präziser noch, ein bisschen genauer. Oh, meine Präsentation fehlt noch. Muss ich da drauf drücken? Ah, da ist er, genau. Also das ist das Thema des Gottesdienstes. Bewahrung der Schöpfung, Solidarität mit den Armen. Und jetzt der Bibelvers. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, think different, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Liebe Brüder und Schwestern, stellt euch nicht dieser Welt gleich, macht nicht alles mit, nur weil es alle machen. Schwimmt nicht einfach mit im Strom der großen Mehrheitsmeinung. Denkt nach, überlegt. Gebraucht euren Verstand, hört auf euer Herz, fragt nach dem Willen Gottes. Fragt nicht nur danach, was nützlich ist, was bequem ist, was uns einen Vorteil einbringt. Fragt nicht nur, was bringt mir das? Das ist das Credo dieser Welt, hört man überall. Das hat schon im 19. Jahrhundert der katholische Arbeiterbischof Wilhelm Emanuel von Kettler gesagt. Das Nützlichkeitsprinzip untergräbt das Gewissen des Menschen vollkommen, da er sich immer mehr daran gewöhnt, alles nach jenem vermeintlichen Nutzen und nicht nach Wahrheit und Gerechtigkeit zu beurteilen. Also, lasst uns nicht fragen, was bringt es mir, sondern was ist gut? Was ist gerecht? Was dient der Wahrheit? Lasst uns fragen, was würde Jesus dazu sagen? Think different, denk nach, glaube und handle danach. Das so als Einleitung zu diesem schwierigen Thema. Die Sätze, die wir im Videoclip gehört haben, stammen von Papst Franziskus. Er hat sie 2015 aufgeschrieben. Und sie sind ebenso verstörend wie die Bilder, die wir gesehen haben. Zerstörte Landschaften, Menschen, die im Müll leben, rauchende Fabrikschlote. Bilder und Sätze, die mich erschrecken. Ebenso wie die Fakten, die uns Thorsten genannt hat. Knallharte wissenschaftliche Fakten. Tatsachen, die alarmieren, die herausfordern. Aber ich muss zugeben, dass es mir sehr schwer fällt, mich darauf einzulassen. Das scheint alles so weit weg zu sein. Und es scheint so wenig mit meinem Alltag zu tun zu haben. Ich möchte es am liebsten vergessen, verdrängen und einfach so weiterleben wie bisher. War ja gar nicht so schlecht. Denn was kann ich schon daran ändern? Hat es wirklich was mit mir zu tun, mit meinem Alltag? Und mir ist, als ich darüber nachgedacht habe, eingefallen, dass ich mich früher öfters mit unserem früheren Pastor Stefan Greiner, kennt ihr, glaube ich, alle. Stefan Greiner war gut. Mit dem habe ich mich öfters über dieses oder ähnliche Themen unterhalten. Und der Stefan hat dann manchmal gesagt, weißt du, wir leben in einer gefallenen Welt und egal was wir tun, wir werden immer irgendwie schuldig. Wir brauchen nur zum Lidl zu gehen oder zum Aldi oder sonst wohin und dort ein Päckchen Milch zu kaufen. Und schon machen wir uns schuldig an der Ausbeutung der Bauern, die viel zu wenig Geld für ihre Arbeit bekommen. Und schon machen wir uns schuldig an Massentierhaltung in der Tiere unter unmenschlichen Bedingungen zusammengepfercht werden, in der die Tiere eben nicht mehr als Geschöpfe Gottes behandelt werden, sondern nur noch Produktionsmittel sind, Mittel zum Geldverdienen, Objekte der Ausbeutung. Und wir machen uns schuldig an der Vernichtung der Regenwälder am Amazonas, weil wir in Deutschland so viel Milch und Eier und Fleisch verzehren, dass wir das Futter für unsere Nutztiere gar nicht mehr selber erzeugen können, sondern importieren müssen. Und das führt dann dazu, dass die Urwälder am Amazonas brennen und dass in anderen Ländern riesige Anbauflächen, die dringend für die Ernährung der dort lebenden Menschen gebraucht würden, für die Futtermittelerzeugung bei uns genutzt werden. Unser Fleischkonsum, unser Milchkonsum führt dazu, dass Urwälder vernichtet werden, dass Tierarten vom Aussterben bedroht sind und dass anderswo in der Welt Menschen hungern. Und es führt, der Thorsten hat es beschrieben, zu einem riesigen CO2-Ausstoß. Und das ist nur ein Beispiel. Man könnte viele nennen. Wir leben in einem globalen Dorf. Alles hat mit allem zu tun. Das hat Martin Luther King schon in den 60er Jahren gesagt. Alles Leben steht miteinander in Beziehung. Wir sind in einem unentrinnbaren Netz gegenseitiger Verpflichtungen gefangen, zusammengebunden in einem einzigen Gewand des Schicksals. Was auch immer einen direkt betrifft, betrifft indirekt alle. Und das ist ja das Problem, dass wir ganz alltägliche, normale Dinge tun und nicht ahnen, was wir damit alles anrichten. Wir kaufen ein und werfen die Verpackung in den Müll und tragen dazu bei, ungewollt, dass die Weltmeere voller Plastik sind. Oder wir kaufen Dinge ein, die wir als Sondermüll entsorgen und die auf dubiosen Wegen nach Afrika gelangen und dort ganze Landstriche vergiften und die Kinder und die Menschen dazu, die gezwungen sind, in diesen riesigen Müllhalden zu leben und von unseren giftigen Abfällen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das sind die Brosamen, die heute vom Tisch der Reichen fallen. Müll, giftiger Müll. Wir alle werden schuldig, ohne es zu wollen, ja oft ohne es überhaupt zu ahnen. Das ist ja das Fatale, wir leben in einer gefallenen Welt, in Strukturen, die oft auf der Ausbeutung anderer Menschen beruhen und die weltweit gesehen sehr oft Not und Elend verursachen. Und es braucht aber sehr viel Fantasie und viel Bereitschaft, sich zu informieren, zu lesen und nachzudenken, um diese verborgenen Strukturen des Bösen, der Ausbeutung, der Umweltzerstörung zu entdecken und aufzuspüren. Mein Freund Stefan hatte recht, egal was wir tun, wir werden immer irgendwie schuldig. Aber was fangen wir an mit dieser Erkenntnis? Was sollen wir machen? Resignieren, die Hände in den Schoß legen, den Dingen ihren Lauf lassen. Einfach nur zuschauen, wie die Welt den Bach runtergeht, steht ja schließlich in der Bibel, dass diese alte Welt untergehen wird. Und es stimmt. Diese alte Welt wird vergehen, aber wir wissen nicht wann. Das ist das Entscheidende. Wir wissen nicht wann. Und es gab zu allen Zeiten große Menschheitskrisen. Die Klimakrise ist nicht die erste und sie wird hoffentlich nicht die letzte Krise der Menschheit sein. Und darum, weil wir nicht wissen, wann die Welt untergehen wird, müssen wir für das Leben kämpfen, solange es noch Leben auf dieser Erde gibt. Dietrich Bonhoeffer hat vor knapp 80 Jahren in der Zeit des Nationalsozialismus, als die Welt in einem furchtbaren Krieg unterzugehen drohte, folgende Worte geschrieben. Damals, 1943, 44. Oh. Oh. Also, danke für den Hinweis. Es gibt Christen, hat er damals geschrieben, die glauben an das Chaos und an die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich in Resignation und frommer Wendflucht der Verantwortung. So soll es nicht bei uns sein. Mag sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht. Dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, aber vorher nicht. Ich finde, diese Sätze sind unglaublich aktuell. Sie passen doch ganz genau in unsere Zeit hinein. Auch wir können resignieren und uns in frommer Weltflucht unserer Verantwortung entziehen. Und die Versuchung ist groß. Oder aber wir können uns entschließen, mitzuarbeiten am Aufbau einer besseren Welt. Das ist die Alternative, vor der wir stehen und vor der Christen schon immer gestanden haben. Und was passt besser zur Botschaft Jesu? Welche Haltung ist die richtige? Hat Jesus nicht gesagt, dass wir das Salz der Erde und das Licht dieser Welt sein sollen? Ist das nicht ein klarer Auftrag an uns, uns einzubringen und diese Welt zum Guten zu verändern? Die Probleme dieser Welt, Klimakrise, Kriege, Terrorismus, Hunger, Elend, Flüchtlingsströme haben, wenn wir sie uns genau angucken, eine geistliche Ursache. Wir wissen aus der Schöpfungsgeschichte, dass diese Welt am Anfang sehr gut war. So wird es uns im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 31 erzählt. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Die Welt, die Gott geschaffen hatte, war perfekt, voller Schönheit, voller Harmonie. Es gab noch keinen Tod in dieser Welt, kein Fressen und Gefressenwerden, kein Jagen und Gejagtwerden. Gottes Geschöpfe lebten in Frieden miteinander. Inmitten grüner Wälder und klarer, sauberer Flüsse. Die Luft war erfüllt vom Gesang unzähliger bunter Vögel. Und mitten hinein in die paradiesische Schönheit dieser Welt hat Gott den Menschen gesetzt. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Was für eine wunderbare Aufgabe, was für ein Geschenk. Der Mensch darf, soll im Auftrage Gottes geleitet von seinem Geist diese Welt bebauen und bewahren. Aber wir wissen es alle, der Mensch hat sich anders entschieden. Und diese Entscheidung ist nicht nur damals passiert, die passiert täglich, immer wieder in jedem Menschen, der auf der Erde lebt. Der Mensch hat Gott die Gemeinschaft aufgekündigt, um selber Gott spielen zu können. Und damit mit diesem Ereignis, mit der zerstörten Beziehung zwischen Gott und Mensch, hat die lange Leidenszeit dieser Erde angefangen. Der russische Schriftsteller und Nobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn hat es so ausgedrückt. Die Menschen haben Gott vergessen und das ist der Grund für die Probleme der Gegenwart. Wir werden keine Lösungen finden ohne die Umkehr des Menschen zum Schöpfer aller Dinge. Wer von uns würde diesem Satz nicht zustimmen? Bringt dieser Satz nicht zum Ausdruck, was wir alle zutiefst glauben? Wir müssen umkehren zu Gott, damit Gerechtigkeit und Frieden werden kann, in unseren Herzen und dann in der Welt. Jean Barnier, der Gründer der Arche Lebensgemeinschaften, hat es nochmal verdeutlicht. Um die großen politischen Probleme zu lösen, muss ich zuerst unser Herz wandeln lassen. Es muss sich der Liebe öffnen, dem Teilen und der Versöhnung. Und das ist die Botschaft, die wir Christen dieser Welt bringen dürfen. Es reicht nicht, nur die Strukturen zu verändern. Es reicht nicht, nur die politischen Systeme auszutauschen. Was sich in Wahrheit ändern muss, ist das Herz, ist unser Herz, ist das Herz der Menschen. Und das schaffen wir nicht alleine, das können wir nicht selber machen. Deswegen spricht Jean Barnier auch in der passiven Form davon. Unser Herz muss sich wandeln lassen. Es muss etwas an ihm geschehen. Etwas, was wir nicht selber vollbringen können. Da muss jemand von außen kommen, der dieses Wunder vollbringt. Wir Christen wissen, dass es diesen einen gibt, der dieses größte aller Wunder tun kann. Wir wissen von der großen Rettungsaktion eines wunderbaren, liebenden Gottes, der seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, um nicht nur uns, sondern allen Menschen ihre Sünden zu vergeben und ihnen ein neues Herz zu schenken. Das ist der Kern der christlichen Botschaft. Jesus will neue Menschen aus uns machen. Menschen des Friedens, Menschen der Liebe. Und ich denke, das wissen wir alle. Wir haben das erfahren, erlebt. Und das, genau das ist ja der Grund unserer Freude und Hoffnung und der Grund dafür, warum wir uns sonntags treffen, zum Gottesdienst, zum Singen, zum Beten, zum Loben, zum Lob Gottes. Und jetzt gibt es da draußen, außerhalb unserer Gemeinden, eine ganze Menge Leute, die freitags auf die Straße gehen, um für eine bessere Welt zu demonstrieren. Und ja, ich verrate, seit einem Jahr gehe ich da immer mit. Und bin bei den Parents for Future. Also das sind die Papas und Mamas und Freunde und Omas und Opas. Könnt ihr das lesen? Er wohnt in Darmstadt. Urgroßvater, 89. Sucht Urwald für Urenkel, ein Jahr alt. Also da gibt es Menschen, die sich Sorgen machen um die Zukunft dieser Welt, um die Zukunft ihrer Kinder und Enkel. Denn es sind ja nicht nur Schüler mittlerweile, da sind viele Alte und Ältere dabei bei diesen Demonstrationen. Und alle eint sie diese eine große Sorge um das Leben auf unserem Planeten. Das sind Menschen, die darunter leiden, dass diese wunderbare Schöpfung zerstört wird. Das sind Menschen, die es traurig und verzweifelnd stimmt, dass täglich Tierarten und Pflanzenarten ausgerottet werden und für immer von dieser Erde verschwinden. Das sind Menschen dabei, denen es das Herz zerreißt, dass die Gletscher schmelzen, die Bienen sterben und der Meeresspiegel steigt. Und die wollen es nicht mehr hinnehmen, dass unser westlicher Lebenswandel dazu führt, dass anderen Völkern die Lebensgrundlagen entzogen werden und sie gezwungen sind, als Klimaflüchtlinge an unsere Türen zu klopfen. Und viele dieser Leute, die sich der Friday for Future Bewegung angeschlossen haben, reden nicht nur von notwendigen Veränderungen, nein, sie versuchen wirklich, ihren ganz persönlichen Lebensstil so zu verändern, dass die Natur geschont wird und das Leben eine Chance bekommt. Da habe ich in Mainz fotografiert. Ich finde, wir sollten diese Leute nicht allein lassen in ihrem Kampf für die Bewahrung der Schöpfung. Das sind doch urchristliche Anliegen, Bewahrung der Schöpfung, Solidarität mit den Armen. Und vor allen Dingen haben wir Christen, eine Botschaft, die die Menschen, alle Menschen, aber auch gerade die Menschen auf der Suche nach einer besseren Welt dringend brauchen. Denn der Kampf um Gerechtigkeit, der Kampf für das Leben hat immer eine spirituelle, eine geistliche Dimension. Das glaube ich zutiefst. Und es ist vielen Menschen bewusst, mit denen ich mich da unterhalte. Und viele suchen nach spirituellen, nach geistlichen Kraftquellen. Denn ohne solche Kraftquellen ist so ein Kampf auf Dauer nicht durchzuhalten, wenn er nicht in Gewalt und Frustration enden soll. Und ich bin davon überzeugt, viele dieser Menschen, die freitags auf die Straße gehen und demonstrieren, sehnen sich nach der Botschaft von Jesus. sehnen sich nach einem liebenden Gott, der auf ihrer Seite ist und mit ihnen auf der Seite des Lebens steht. Und das ist die Botschaft, die wir Christen zu bringen haben, die wir bringen dürfen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, sie werden uns diese Botschaft nur glauben, wenn unser Leben auch zu dem passt, was wir ihnen zu sagen haben. Das sind Menschen, denen es ernst ist, die ernst auf der Suche sind, denen es nicht nur um eine theoretische Wahrheitsdiskussion geht, sondern um existenzielle Fragen. Denn es geht ja in der Klimabewegung um existenzielle Fragen, um Leben und Tod. Schaffen wir es, unseren Lebensstil so zu ändern, dass wir die Klimakatastrophen auch aufhalten können? Oder richten wir die Welt zugrunde? Und diese Leute schauen genau hin, ob das, was wir zu glauben vorgeben, in Übereinstimmung mit unserem Leben steht. Das ist sozusagen die Nagelprobe, die Probe auf Exempel. Und eigentlich sollte das ja selbstverständlich sein, dass sich die Botschaft von der Liebe Gottes in unserem Leben widerspiegelt. Ich habe neulich im Zug auf der Fahrt nach zu der Klimademo in Mainz einen jungen Mann kennengelernt. Der hat mich total beeindruckt mit seiner Offenheit und seiner Liebe zur Schöpfung und seinem Engagement für die Umwelt. Der hat übrigens auch so spirituelle Fragen gehabt, hat von Karma gesprochen. Ich habe dann nachgefragt, habe ihm erzählt von Paulus, was mich entlastet. Das hat ihn total tief beeindruckt. Wir hatten ein tolles Gespräch. Und er hat mir versprochen, dass er mich demnächst besucht. Und ich freue mich darauf. Aber wenn ich ehrlich bin, sehe ich seinen Besuch auch mit einer gewissen Nervosität entgegen. Denn ich weiß, der wird genau hingucken, wie ich lebe. Und wird mir vielleicht die eine oder andere unangenehme Frage stellen. Will nicht. Wo muss denn das? Ah, der Ofen. Könnt ihr vielleicht? Ah, jetzt, ah, genau. Und ich hoffe, dass er mir nicht so ein Zeugnis ausstellt. Ja, was ist das? Begegnung mit solchen Menschen, Belastung oder Chance? Ich sehe es als Chance, dass mein Leben vielleicht ein bisschen glaubwürdiger wird, ein bisschen achtsamer, ein bisschen ehrlicher, ein bisschen bewusster. Und das macht ja Spaß. Das bereichert mein Leben. Und vielleicht lerne ich dabei, das ist meine Hoffnung, die großen Schätze des Glaubens umzuwechseln in das Kleingeld meines täglichen Lebens. Denn darum geht es ja eigentlich, dass der Glaube irgendwie sichtbar wird und Früchte der Liebe, des Friedens, der Gerechtigkeit entstehen lässt. Und als Christ bin ich eigentlich sehr gut vorbereitet für einen nachhaltigen Lebensstil. Wenn ich das ernst nehme, was Jesus gelehrt hat, dann bin ich auf einem sehr guten Weg. Ist nicht eine der Hauptursachen der Klimakrise die Gier des Menschen nach mehr Reichtum, nach mehr Wachstum, nach mehr Gewinn, immer mehr haben wollen, immer schneller, höher, weiter, koste es, was es wolle. Nach uns die Sintflut. Das ist auch die Philosophie der Welt, das Lied, das viele singen. Und wie anders klingt das, was uns Jesus lehrt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Könnt ihr vielleicht mal weiterschalten, das geht irgendwie so müde. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Klare Aussage. Wenn wir diese Klimakrise bewältigen wollen, dann müssen wir verzichten lernen. Das tut weh. dann müssen wir unseren Lebensstandard auf ein für alle verträgliches Maß herunterfahren. Wir müssen lernen, bescheidener zu leben. Das ist nicht einfach, aber auch dafür liefert uns die Bibel eine großartige Vorlage. Paulus schreibt: Wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Muss man öfters mal dran denken. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Das ist doch genau das, was gerade passiert. Die Welt versinkt im Müll, im Dreck. Wie recht hat er doch, der Apostel Paulus. Wir müssen wegkommen von einem reinen Nützlichkeitsdenken, von der Frage, was bringt mir das? Wir müssen wieder fragen lernen. Ist es gerecht, was ich tue? Ist es wahr? Ist es aus Liebe getan? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Merkt ihr, wie viele Schätze der Bibel darauf warten, wieder neu von uns entdeckt und gelebt zu werden? Und ist nicht die Hauptforderung, die Essenz unseres Glaubens, die Liebe zu Gott und zu unseren Nächsten? Was ist mit dieser Liebe gemeint? Für viele ist es ein sehr schwammiger Begriff geworden, den man nicht richtig fassen kann. Es ist auch kein Wunder, denn das Wort Liebe hat im Deutschen so viele unterschiedliche Bedeutungen und es ist ein oft missbrauchtes und geschändetes Wort. Neulich hat unser Pastor, der Jan Lübcke, in der LKG darüber gepredigt, was denn das Neue Testament mit dem Wort Liebe meint. Und er hat eine Definition gebracht, ich glaube, die stammt aus dem Kalber Bibellexikon, die hat mich total beeindruckt. In Christus ist Liebe die Kraft des Lebens, die das Leben selbst und ihre Geschöpfe mit äußerstem Einsatz bewahrt. Wow, das hat mich total gepackt. Das ist genau das, was diese Welt braucht. Eine Liebe, eine Haltung, eine Kraft, die das Leben selbst und alle seine Geschöpfe mit äußerstem Einsatz bewahrt. Wollen wir uns nicht von dieser Liebe packen und inspirieren lassen und sie zur Maxime unseres Lebens machen? Wäre das nicht ein lohnendes, ein erfüllendes Ziel? Denn wir brauchen große Ziele. Wir brauchen Ziele, die größer sind als wir selber. Erst dann erleben wir unser Dasein als sinnvoll. Johann Christoph Blumhardt hat mal gesagt: Jeder Mensch verkommt, auch in irdischen Dingen, wenn er nicht tätig ist als Glied eines Ganzen mit höheren Zielen. Und jeder gedeiht schon in irdischen Verhältnissen, der mit Lust und Liebe für etwas arbeitet, das größer ist als er selbst. Und die Menschheit verkommt in ihrem ganzen Lebenswert, leiblich und geistig, wenn wir nicht etwas zu schaffen haben, als Menschen für das Leben der Erde, für die Schöpfung, für Gott. Jetzt könnte ich Amen sagen, mit gutem Gewissen, denn das Wichtigste ist gesagt. Aber ich werde gern zum Schluss noch so ein paar praktische Beispiele nennen, wie man einiges von dem, was ich so angesprochen habe, vielleicht so ganz konkret umsetzen kann. Die Friday for Future Bewegung, die Schüler haben 10 Klimaschutztipps zusammengestellt, die sich eigentlich recht einfach umsetzen lassen. Ganz einfache Sachen. Ich habe da so einen Banner mitgebracht, da stehen sie drauf. Die könnt ihr euch nachher mal angucken. Ich habe da auch ein paar Flyer dabei, da stehen die nochmal drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie mit nach Hause nehmen und nochmal nachlesen. Guckt euch das mal an. Das sind wirklich tolle Vorschläge, die jeder von uns umsetzen kann. Einfach von vielem ein bisschen weniger. Weniger Autofahren, weniger Flugreisen, weniger Fleisch aus dem Supermarkt, weniger unnützes Zeug kaufen, weniger Plastikmüll verursachen. Weniger ist mehr. Schönes Bild, ja. Hat schon der Sokrates gesagt, unglaublich, ne? Wie viele Dinge es doch gibt, die ich nicht brauche. Was wird der Sokrates heute sagen? Ich glaube, der wird es nicht fassen. Der würde das nicht mehr fassen. Ihr könnt euch ja nachher das mal angucken und entscheiden, ob ihr was davon übernehmen wollt. Und natürlich ist das freiwillig. Und das muss jeder selber entscheiden, was er tun will und tun kann und ob er überhaupt etwas tun will. Ich halte es da mit dem guten alten biblischen Grundsatz, ein jeder, wie er sich dem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Man kann sich Gruppen anschließen, die sich dafür einsetzen, sparsam mit den Ressourcen unserer Welt umzugehen. Foodsharing oder die Nachbarschaftshilfe. Oder man könnte bei einer der Tafeln mitarbeiten oder im Repair-Café oder in der Flüchtlingshilfe oder freitags mit auf die Straße gehen. Ich weiß, Demos sind ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich erlebe diese jungen Leute total angenehm. Das ist unglaublich, ne? Also da, ich weiß, bei der ersten Demo, da rufen sie auf, bitte keinen Müll verursachen, keine Aufkleber irgendwo hinkleben, wenn Busse kommen, Weg frei machen. Am Freitag war ich dort, das war so eine Szene, die war so typisch, hat mich so berührt. Wir standen da auf dem Luisenplatz und vor mir steht ein Pärchen, die Frau grabt in der Tasche und es fällt so ein Alupapier raus. Ne? Und ich habe geguckt, was mache ich jetzt? Neben mir stehen zwei junge Mädchen, die eine geht hin, hebt es auf und steckt es in die Tasche. Super. Und bei der Demo, da sind immer Menschen dabei, die laufen nebenher mit Plastiktüten und sammeln Müll ein. Super. Kann man noch was lernen. Und alle diese Gruppen, die es da gibt, das sind wirklich gute, sinnvolle Initiativen. Das sind Menschen guten Willens, würde ich mal sagen, die etwas tun wollen für unsere Umwelt, für andere Menschen, für eine bessere Zukunft. Und man lernt jedes Mal tolle, interessante Menschen kennen. Und man hat die Chance zu tollen Gesprächen. Und ich schäme mich dafür, dass ich mich jahrelang nicht um solche Projekte gekümmert habe. Und ich finde es schade, dass da so wenig Christen mitarbeiten und mitmachen. Eigentlich sind das ja Anliegen, denen wir doch nur aus ganzem Herzen zustimmen können. War am Freitag. Wichtig finde ich es, dass wir uns als Christen einbringen in unserer Gesellschaft, den Dialog mit anderen suchen und unsere Sicht der Dinge einbringen. Zu lange haben wir uns rausgehalten, unseren Glauben nur als Privatsache gelebt und sind fromme Nischen zurückgezogen. Auch ich, gerade ich. Natürlich ist es nicht einfach, sich in solchen Gruppen zu behaupten, sich hinterfragen zu lassen, seinen Glauben zu vertreten. Natürlich kann das auch nicht jeder. Ist ja klar, das muss jeder selber entscheiden. Und es geht ja auch gar nicht darum, anderen Vorschriften, das hat der Thorsten sehr schön gesagt, oder andere zu kritisieren. Nein, wir wollen alle bei uns selber anfangen. Jeder bei sich. Und einfach mit einem guten Beispiel vorangehen und hoffen, dass andere sich mit anstecken lassen. Und wenn jemand das nicht will, ist das auch in Ordnung. Wir könnten auch zum Beispiel noch eine Idee in unseren Gemeinden Gruppen gründen, die sich für ein nachhaltiges und gerechtes Leben einsetzen und uns dann mit anderen vernetzen. Zum Beispiel wie die hier. Omas for Future. Wer fühlt sich angesprochen? Oh, Marco, super. Wir gründen eine Gruppe. Oder wir könnten auch als Gruppe aus der Gemeinde Freitag zu den Demos gehen und mit eigenen Plakaten ein Zeichen dafür setzen, dass uns das Klima nicht egal ist. Das habe ich zum ersten Mal in Mainz erlebt. Katholisches Mainz, da waren ganz viele kirchliche Gruppen da, ne, mit Plakaten Schöpfung bewahren. Ne. Es gibt seit 2018 ein ökumenisches Netzwerk Klimagerechtigkeit, zu dem sich inzwischen 21 katholische Bistümer, evangelische Kirchen, kirchliche Organisationen und Initiativen sowie Entwicklungsorganisationen zusammengeschlossen haben. Und dieses Netzwerk hat eine Gruppe ins Leben gerufen, die sich Churches for Future nennt. Kirchen für die Zukunft. Und das sind Kirchengemeinden, die regional den Kontakt mit Fridays for Future suchen, um zu erfahren, ob und wenn ja, welche Unterstützung durch die Kirche diese jungen Leute brauchen. Auch das ist wichtig, ist sogar sehr wichtig, denn ich erlebe immer wieder, dass bei diesen Demos ganz viele Leute vom ganz linken Spektrum dabei sind, die zum Beispiel sehr, sehr militant sind, sehr militante Ideologien da versuchen reinzubringen. Und die würden so unheimlich gern diese Bewegung für sich instrumentalisieren. Neulich hat einer gesagt, Fridays for Future ist die letzte Chance für den Kommunismus. Ne? Ja, das ist eine ernste Bedrohung, wirklich. Und es ist wichtig, dass Leute mitmachen. Ne? Und die jungen Leute, bis jetzt haben die es echt geschafft, auf dieser Schiene der Gewaltlosigkeit und des Dialogs mit allen zu bleiben. Aber die brauchen da Unterstützung. Deswegen bin ich auch bei dieser Parents for Future Gruppe. Wir wollen versuchen, denen so ein bisschen Mut zu machen, ne? dass sie ihren Weg beibehalten. Es sind so viele, die würden gerne da, viele Rattenfänger, die würden gerne damit auf den Zug aufspringen und die Sache in ihre Richtung lenken. Also, das ist auch wichtig. Aber das finde ich auch interessant. Die Hauptaufgabe sieht dieses kirchliche Netzwerk Klimagerechtigkeit in der Fürbitte für die Demonstrierenden. Und das ist ganz wichtig. Das ist wirklich ganz wichtig. Ne? Am Freitag, Bettina war mit, haben wir auch darüber gesprochen. Was wird jetzt passieren, wenn da so ein paar Militante dabei wären und würden Ärger machen? Was passiert dann? Die brauchen die Fürbitte. Die wollen nämlich wirklich friedlich bleiben. Noch. Und das führt uns zu etwas, was nur wir Christen tun können, nämlich zu beten. Zu beten für diese Welt, zu beten für Gerechtigkeit, zu beten für die Erhaltung der komplizierten Ökosysteme, zu beten für das Klima dieser Welt. Und nichts ist nötiger als das Gebet, denn menschliche Anstrengung allein wird nicht ausreichen. Wir brauchen Gottes Eingreifen, Gottes Hilfe. Sonst ist all unser Tun umsonst. Und damit möchte ich aufhören mit einem Zitat von Martin Luther King. Das war ein Praktiker, einer, der genau wusste, wovon er geredet hat. Und der hat mal gesagt, hört euch das mal an. Oh, da steht es schon, genau. Der von Gott erfüllte Mensch und Gott, der im Menschen wirksam wird, schaffen unglaubliche Veränderungen in unserem persönlichen Leben und im Leben unserer Gesellschaft. Das ist ein Satz, der macht Mut. Und wer weiß, vielleicht sind es gerade wir Christen, die den Unterschied ausmachen können. Gott befohlen. Amen.